Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Judith Wimmer und heute ist bei mir Oliver Zimmermann zu Gast. Hallo Oliver, es freut mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo liebe Judith, ja, mich freut es auch sehr und vielen Dank auch für die Möglichkeit, bei eurem Podcast mitwirken zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Oliver ist Postdoc an der Universität Passau, wo er aktuell zu lateinamerikanischer Schauer- und Horrorliteratur des 21. Jahrhunderts forscht. Oliver, das klingt ja nach einem sehr spannenden und vielfältigen Thema. Vielleicht magst du uns zum Einstieg kurz erzählen, wie du zu diesem Habilitationsprojekt gekommen bist und worin deine genauen Forschungsschwerpunkte liegen.
Ja, das ist in der Tat ein sehr vielfältiges Thema und ich bin ja seit Jahren begeisterter Horrorleser und auch Filmeschauer. Also ich schaue mir gern Horrorfilme im Kino an. Ich schaue gern Horrorfilme zu Hause mir an, auch Horrorserien, aber lieber noch Filme. Und ich lese auch sehr gerne Schauer- und Horrorliteratur und das im Grunde seit meinem 10. Lebensjahr. Das sind mittlerweile über 20 Jahre. Und ich hätte mir natürlich nie gedacht, dass ich einmal in einem akademischen Rahmen in irgendeiner Form mit Schauer- oder Horrorliteratur zu tun hätte. Umso mehr freut es mich jetzt natürlich, dass ich dieses Hobby sozusagen hier in meinem Beruf auch ausleben kann. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also das ging alles vor einigen Jahren los. Im April 2022 bin ich in einer lokalen Tageszeitung auf einen Beitrag gestoßen, auf einen immerhin halbseitigen Beitrag zur deutschen Übersetzung eines Horrorromans einer argentinischen Autorin, der bereits 2019 erschienen war und wie gesagt 2022 in der deutschen Übersetzung vorgelegt wurde und der den Titel Nuestra Parte de Noche trägt. Autorin ist Mariana Enriquez und über diesen Roman werden wir später eh nochmal kurz sprechen dann oder ausführlicher, besser gesagt. Und während dieser Zeit war ich noch mitten in meiner Dissertation, wusste aber, dass dieser Roman, dieses Genre, diese Strömung oder dieses literarische Phänomen, besser gesagt, das da vorgestellt wurde in diesem Zeitungsartikel, Potenzial für was Größeres hat. Das wurde damals unter dem Titel Nuevo Gótico Latinoamericano vorgestellt in diesem Beitrag und der Roman von Enriquez als großer Wurf in der Literatur, überhaupt in der argentinischen Literatur. Und ja, mit diesem Projekt oder als Habilitationsprojekt habe ich das dann 2024 hier an der Universität Passau vorgestellt und daran darf ich jetzt dankenswerterweise auch arbeiten in den nächsten Jahren.
Ja, sehr schön und vor allem auch schön, dass du uns heute ein bisschen mehr darüber erzählen wirst. Da würde ich gleich jetzt mit meiner ersten Frage ansetzen, denn wenn man jetzt an Horror- und Schauerliteratur denkt, da fällt mir zumindest vor allem so die Gothic Literature aus dem anglophonen Raum ein, aber du hast jetzt vorhin gerade von einem sogenannten Nuevo Gótico Latinoamericano gesprochen, also eben etwas Neues. Und meine Frage wäre jetzt, inwiefern gibt es Parallelen vielleicht auch zu der anglophonen Strömung aus dem 18. und 19. Jahrhundert und inwiefern ist aber eben genau in dieser Strömung das Nuevo Gótico auch eben was Neues zu erkennen, inwiefern unterscheidet sie sich auch von der klassischen Schauerliteratur, die wir so kennen?
Ja, gerne. Und auch das ist eine sehr gute Frage, weil man stößt da vor allem in der Medienlandschaft dann auf diese Sammelbezeichnung, würde ich es jetzt mal nennen, des Nuevo Gótico Latinoamericano und denkt bei Gótico, da geht es auch mir so und da ging es bestimmt sehr vielen Leuten so, dass man mit Gótico als Gothic, als Schauerliteratur natürlich als erstes mal an die klassische angelsächsische Schauerliteratur denkt, die um 1800 ihre Blüte hat. Und in Folge dessen vielleicht noch an die Ableger der schwarzen Romantik im deutschsprachigen Raum und dann aber vor allem an die ja schon in den modernen Horror übergehenden großen Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts aus den Vereinigten Staaten. Ich will hier jetzt nur zwei nennen, Poe für das 19. und Lovecraft für das 20. Jahrhundert, für das frühe 20. Jahrhundert. King, Stephen King wäre natürlich der große Horrorautor der Gegenwart, zumindest wenn wir jetzt mal den Blick hier in der westlichen Hemisphäre belassen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wo kommt dieser Begriff überhaupt her? Wer hat den geprägt? Wer verwendet den? Welche Art von Gothic begegnet uns da? Was daran ist Nuevo? Und inwiefern ist Latinoamericano zu verstehen? Das ist gar nicht so einfach. Das hat, ich würde sagen, Vor- und Nachteile, das so zu bezeichnen. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie du es gemacht hast, ja, was werden denn da eventuell für klassische Schauermotive, Gestalten, Elemente wieder aufgegriffen? Was ist neu daran? Denn es ist ja auch so, wenn wir an lateinamerikanische Literatur denken, dann denken wir nicht an Schauer- oder Horrorliteratur. Und das liegt daran, dass, egal welches lateinamerikanische Land wir betrachten, es auch keine wirkliche Tradition gibt. Im Unterschied zum angelsächsischen Raum beispielsweise. Wenn wir an lateinamerikanische Literatur denken, dann denken wir in erster Linie an fantastische Literatur, eventuell an den Realismo Mágico, diese große Strömung des 20. Jahrhunderts. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es auch in lateinamerikanischen Ländern Autorinnen und Autoren gab, die sich klassischer Schauermotive oder der modernen Horrorliteratur bedienten bis zum 20. Jahrhundert, also seit den Anfängen des Genres bis ins 20. Jahrhundert. Aber eine Tradition ist dafür nicht nachzuweisen. Dazu muss man nur mal in Literaturgeschichten schauen. Also wenn man in eine Literaturgeschichte der englischen Literatur oder der US-amerikanischen Literatur schaut, dann wird man immer zumindest ein Unterkapitel zur Gothic Literature finden, zur Schauerliteratur, zur modernen Horrorliteratur. Wenn man zu einer spanischen oder lateinamerikanischen Literaturgeschichte greift, da nicht. Also da wird man normalerweise nie, ich hätte das bis jetzt zumindest noch nie, ein Kapitel finden oder Unterkapitel, wo es da heißt, Literatura Gothica. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, woher kommt denn dann überhaupt die Bezeichnung Nuevo Gothico, wenn es nicht mal einen klassischen Gothico oder Latinoamericano gab? Naja, also einige Autorinnen und insbesondere aber auch Pressemedien haben sich in dieser Hinsicht bemüht, erstmal einen homogenisierenden Begriff zu finden, angesichts dessen, was es da so an Werken seit den letzten ungefähr 15 Jahren gibt, die eben von Autorinnen und dezidiert Autorinnen aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern erschienen sind und wie die sich präsentieren, also wie die genre-technisch einzuordnen sind. Und da stellte man eben fest, das ist ja vermehrt Schauer- und Horrorliteratur, insbesondere von Medienseite, denn das Ganze hat dann ein sehr breites Medienecho erfahren, bereits vor 10, 15 Jahren, hat man dann versucht, diese Tendenz zu bündeln, also begrifflich zu erfassen, und hat das in Form dieses Begriffs, der sich an die Schauer- und Horrorliteratur, aber insbesondere an die klassische Schauerliteratur anlehnt, getan. Nun ist es trotzdem so, dass es sich dabei um keine einheitliche oder gar geschlossene literarische Strömung und schon gar nicht um einen literaturwissenschaftlichen Fachbegriff handeln würde, sondern um einen, wie es ich bezeichnen würde, Sammelbegriff für eine Generation lateinamerikanischer Autorinnen, die zwischen 1970 und 1990 geboren wurden und in vielen ihrer Werke Erzähltechniken, Elemente und Motive des Horrorgenres zum Einsatz bringen, neu interpretieren und neu besetzen. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur um ihre Leserschaft zu unterhalten, sondern um damit reale Schrecken und Probleme ihrer Heimatländer zu erzählen und diese in dieser Form auch zu kritisieren. Sie bedienen sich also so gesehen einer etwas anderen Art und Weise, einer anderen literarischen Form, der des Horrors, der zum Teil auch übernatürlichen Ursprungs ist, um vergangene, aktuelle und potenzielle zukünftige Miseren, Missstände in ihren Werken behandeln. Es ist so, dass nicht nur der Begriff Nuevo Gotico Latinoamericano in diesem Zusammenhang vorzufinden ist, sondern weitere Bezeichnungen wie Realismo, Terrorifico Feminista, Gotico Latinoamericano del Siglo XXI oder etwas akademischer auch, weil es gibt mittlerweile ein paar akademische Publikationen zu diesen Werken, Neo Gotico Latinoamericano, also statt Nuevo Gotico, Neo Gotico. Und dann ist aber jetzt natürlich immer noch die Frage, was das Ganze Nuevo macht. Es ist hinsichtlich der Bezeichnung Gotico festzustellen, dass diese wie ein Überbegriff, ein Meta-Genre fungiert, wofür sich im 20. Jahrhundert eigentlich der Begriff Horror etabliert hat. Also dass der Begriff Gothic oder Schauerliteratur, aber insbesondere wenn wir von der englischsprachigen Terminologie ausgehen, ist Gothic eigentlich mittlerweile ein Subgenre des Horrors. Als literaturgeschichtliche Bezeichnung wird es verwendet für diese Literatur, die da um 1800 eben geschrieben wurde, im angelsächsischen Raum. Seit dem 20. Jahrhundert hat sich, wie gesagt, eher der Begriff dann Horror als Metagenre durchgesetzt. Ja, und der Begriff Latinoamericano, der ist nicht weniger komplex und ich würde auch sagen unproblematisch, weil das natürlich die Homogenisierung des Ganzen damit am deutlichsten zum Ausdruck bringt. Nun muss man aber bedenken, dass wir da über 20 Länder haben, die nun mal den lateinamerikanischen Raum, also Hispanoamerika und auch Brasilien, formieren und da von einer gesamt-lateinamerikanischen oder einer panamerikanischen Strömung zu sprechen oder auch nur Phänomen ist natürlich sehr schwierig. Also das sind Länder mit eigenen literarischen Traditionen, eigenen Motiven, Themen, die wiederum in unterschiedlichen Stilen, Arten und Weisen zu Papier gebracht wurden und werden, dass das Ganze unweigerlich zu einer Homogenisierung, aber im negativen Sinne und das meint dann eher Pauschalisierung, führt. Und was zu guter Letzt das Nuevo betrifft, was ist Nuevo? Naja, das habe ich schon versucht zu erfassen. Man liest dazu unterschiedliche Arten oder Perspektiven, was jetzt genau daran Nuevo sein soll. So der Konsens besteht aber wohl darin, dass das Setting ein neues ist. Also es spielt nicht im angelsächsischen und auch nicht im US-amerikanischen Raum und auch sonst nicht auf der Welt, sondern es spielt in diesen konkreten lateinamerikanischen Ländern. Und es sind Werke, die von Autorinnen geschrieben wurden. Obwohl das an sich kein wirkliches Novum ist, weil Autorinnen ja auch schon in der klassischen angelsächsischen Schauerliteratur eine bedeutende Rolle spielten. Aber das wäre so ungefähr die Begriffserklärung oder die terminologische Annäherung an diese Sammelbezeichnung des Nuevo Gotico Latinoamericano. Bei der Problematisierung dieses Sammelbegriffs, dieser Sammelbezeichnung, darf man natürlich nicht die Vorteile übersehen, denn genau die bestehen nun in dieser. Das macht das Ganze etwas paradox, aber ich will es kurz erklären. Es ist so, wenn wir im Internet Presseberichte oder Ähnliches lesen über dieses Phänomen des Nuevo Gotico Latinoamericano, dann ist es natürlich auch so, dass in ein und demselben Zeitungsartikel gleich mehrere Autorinnen mitsamt Werken benannt werden. Und das ermöglicht uns, wie gesagt, einen raschen Überblick zu gewinnen und auf Namen und Werke zu stoßen, auf die wir so vielleicht nie gestoßen wären, vor allem in unseren geografischen Breiten hier. Und ebenfalls durch diesen Sammelbegriff ist es diesen Autorinnen letztlich gelungen, auch über ihre Ländergrenzen hinaus gelesen zu werden, bekannt zu werden, sich einen Namen zu machen und das sogar außerhalb Lateinamerikas. Also die hatten und haben die Möglichkeit, bei großen renommierten Verlagen ihre Bücher in Druck zu geben, dadurch zunächst mal in anderen spanischsprachigen Ländern, natürlich vor allem Spanien, Bekanntheit zu erlangen und über Übersetzungen, aber dann auch in anderen Sprachen gelesen zu werden. Also es gibt schon sehr viele Übersetzungen ins Englische und auch ins Deutsche, all dieser Romane und Erzählbände, die da so in den letzten 10, 15 Jahren vorgelegt wurden.
Ja, vielen Dank. Das klingt wirklich sehr spannend. Mich würde jetzt interessieren, nachdem du ja jetzt ein bisschen den Begriff erklärt hast, also woher der kommt und wie sich eben dieses Neue daran zusammensetzt, was kommen denn nun konkret für Themen in den Romanen vor? Du meintest bereits, es gibt eben so klassische Schauermotive, aber um vielleicht auch nochmal auf dieses Konzept des Neuen zurückzukommen, gibt es da auch hinsichtlich der Themen Dinge, die du sowohl länderspezifisch, aber auch länderübergreifend bei den Autorinnen feststellen konnte oder eben bei den Werken, die du analysiert hast.
Ja, da würde ich zunächst einmal gleich über das Themenspektrum dieser Schauer- und Horrorautorinnen sprechen, das tatsächlich ein sehr breites ist. Das ist gar nicht so einfach, das jetzt in Kürze zusammenzufassen. Man will es ja auch mehr oder weniger strukturiert machen. Und es begegnet uns aber natürlich in diesen Romanen in seiner ganzen Vielfalt. Ich versuche es mal in drei Zeitebenen zu untergliedern, in sozusagen Schatten der Vergangenheit, also Horror der Vergangenheit mit Auswirkungen bis heute für die jeweiligen Herkunftsländer der Autorinnen, Alltagshorror der Gegenwart und dann aber auch düstere Zukunftsszenarien, die sich dann normalerweise in Form von Horror-Dystopien präsentieren. Wenn wir uns zunächst die Schatten der Vergangenheit ansehen, dann sind es hier paradigmatisch die Militärdiktaturen des 20. Jahrhunderts, inklusive aller damit verbundener Grausamkeiten wie Entführungen. Das Thema der Desaparecidos, das ja insbesondere in Argentinien ein sehr großes ist, Folter, Mord, also Staatsterror in jedweder Hinsicht. Das wäre so ein paradigmatisches Beispiel für Horror der Vergangenheit, dessen Auswirkungen aber noch in den heutigen Gesellschaften sich wieder gespiegelt sehen. Nur um auch in der Hinsicht ein Beispiel zu nennen, sehr viele Fälle von Desaparecidos sind bis heute nicht aufgeklärt. Das ist ein Nachhall mittlerweile seit ziemlich genau 50 Jahren, denn die Militärdiktatur in Argentinien begann ja 1976. Und nach 50 Jahren konnten viele Fälle von Desaparecidos immer noch nicht aufgeklärt werden. Also, und das meine ich damit, das ist so ein Horror, der seit 50 Jahren über der argentinischen Gesellschaft hängt und bis heute seine Nachwirkungen zeigt. Das breiteste Themenfeld ist sicherlich der Alltagshorror der Gegenwart, der in urbanen ebenso wie in ländlichen Gegenden, sein Unwesen treibt, also in Städten wie auch auf dem Land festzustellen ist. Und in diesem Zusammenhang spielt dann auch ganz stark die Gender-Perspektive eine Rolle, die dann Themen wie Geschlechterungerechtigkeit, Gewalt über und gegen Frauen, patriarchale Machtstrukturen, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Verstümmelung bis hin zu Femiziden als Thematiken behandelt. Der Alltagshorror der Gegenwart erstreckt sich aber natürlich über ein viel größeres Feld als nur die Gender-Perspektive. Da begegnen uns auch Themen wie wachsende Ungleichheit von Einkommen und Reichtum durch Kapitalismus oder Neoliberalismus in seinen schlimmsten oder in seinen stärksten Ausprägungen auch als Armut. Da gibt es Kindesmissbrauch, den Umgang mit zum Teil unregistrierten Migrantinnen und Migranten in bestimmten Ländern. Also das ist nicht nur bei uns in Europa ein Thema, sondern auch in Lateinamerika. Die kontinuierliche Migration von beispielsweise einkunftsschwächeren oder perspektivloseren, sage ich jetzt mal, Ländern in solche mit einer größeren Hoffnung oder besseren Aussichten, was das eigene Leben betrifft. Dann sind es natürlich Korruption, Gewalt oder Gleichgültigkeit staatlicher Institutionen, auch Polizeigewalt Unzulänglichkeit der Gesundheitssysteme etc. Dann, und da werden wir jetzt schon wieder stärker in der Gender-Perspektive, auch der Umgang mit Gender-Diversität und Inklusion, die Vereitelung von Selbstbestimmung oder Selbstverwirklichung. Und schließlich sind es auch Themen wie psychische Probleme, Depression, posttraumatische Belastungsstörungen, die wiederum beispielsweise durch Gewalt entstehen. Und zu guter Letzt Umweltverschmutzung bis hin zu Umweltkatastrophen, auch oder gerade auch als Folge des Klimawandels. Und was zu guter Letzt die düsteren Zukunftsszenarien betrifft, die in dieser Literatur auch entworfen werden, sind Umweltverschmutzung und Klimawandel die Schlagwörter. Denn als düstere Zukunftsszenarien stellen sich die Autorinnen unter anderem Klimadystopien vor und in Verbindung damit die Wiedererstarkung autoritärer Regime.
Also ein sehr umfassendes Spektrum, sehr politisch auch, so wie das klingt, also irgendwie so dieser neue Horror oder dieser neue Gothico in Verbindung eben mit sowohl politischen Themen der Vergangenheit, die nach wie vor Auswirkungen auf die Gegenwart haben, aber auch aktuelle Thematiken auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Dimensionen, irgendwie sei es jetzt aus Gender-Perspektive, aber auch aus Perspektive von eben Themen wie Klassismus oder Migration, die irgendwie da angesprochen werden. Also wenn man das jetzt so kurz zusammenfassen kann, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr reichen Analysespektrum.
Ja, und damit hätten wir in den vergangenen Minuten jetzt nur einmal das thematische Spektrum dieser Literatur umrissen, das, wie sich gezeigt hat, ja schon ein sehr breites ist. Wenn wir jetzt auch noch über die Motive, Elemente, Gestalten, die uns in diesen Werken begegnen, sprechen würden, dann wird das den Rahmen des Podcasts sprengen. Also da ist alles mit dabei, da begegnen uns klassische Schauergestalten wie der Vampir oder auch in seiner weiblichen Form die Vampirin. Dann gibt es hin und wieder auch sowas wie kosmischen Horror, wie ihn H.P. Lovecraft in vielen seiner Werke pflegte. Und dann finden sich in diesen Werken natürlich auch die Spuren moderner Horrorliteratur, wie sie etwa ein Edgar Allan Poe pflegte, also dieser subtile Horror. Der Horror, der nicht durch irgendetwas Übernatürliches hervorgerufen oder erregt wird, sondern jener Horror, der im Menschen oder in einem größeren Ganzen gedacht in der Gesellschaft steckt. Und da wären wir, um den Kreis hier zu schließen, wieder bei einem der Kernthematiken oder das, was diesen Nuevo Gothico Latinoamericano auszeichnet, nämlich Kritik insbesondere an der Gesellschaft zu üben und das gar nicht so oft, wie man vielleicht glauben würde, durch übernatürlichen Horror. Den gibt es aber natürlich auch.
Also wirklich ein total breites Spektrum aus klassischen Motiven und eben neuen Themen, die da zusammenkommen. Was mich jetzt interessieren würde, wäre ein konkretes Beispiel, wo man eben vielleicht auch sehen kann, wie das umgesetzt wird in der Praxis, wie diese Romane sich lesen, was da vorkommt. Vielleicht möchtest du da eine Autorin näher vorstellen, bei der eben genau diese Motive, von denen du uns jetzt erzählt hast, diese Thematiken zur Geltung kommen und wo man vielleicht auch nachvollziehen kann, warum das Werk oder ihre Werke eben dieser Strömung des Nuevo Gothico Latinoamericano zuzuordnen sind?
Ja, sehr gerne. Da wäre ich wieder ziemlich beim Anfang unseres Gesprächs, nämlich bei Nuestra Parte de Noche, diesem großartigen Roman der argentinischen Autorin Mariana Enríquez, der 2019 erschienen ist und 2022 auch ins Deutsche übersetzt wurde. Auch eine englische Übersetzung liegt vor und er wurde auch in einige anderen Sprachen übersetzt. Mariana Enríquez hat bereits mehrere Romane und Erzählbände veröffentlicht Und auch wenn nicht ihr gesamtes literarisches Schaffen dem Horrorgenre zuzuordnen ist, gilt sie meines Erachtens zu Recht als eine der wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen argentinischen, ja lateinamerikanischen Horrorliteratur und wird von manchen sogar als Reina del Terror bezeichnet. In diesem Roman, also in Nuestra Parte de Noche, der im spanischen Original knapp 700 Seiten umfasst, geht es im Kern um einen okkulten Orden, der seinen Sitz in der nordargentinischen Provinz Misiones hat und mit Hilfe eines Mediums namens Juan immer wieder das Portal in ein mystisches Schattenreich öffnet. Das Reich einer formlosen Gottheit, der Oscuridad. Ziel der Ordensmitglieder und insbesondere der skrupellosen Mercedes, einer der Ordensleiterinnen und zugleich Schwiegermutter von Juan, ist es, dadurch immer mehr Macht und letztendlich die Unsterblichkeit zu erlangen. Juan wurde als Junge aus armen Verhältnissen vom Orden sozusagen rekrutiert und wird später als Erwachsener darum kämpfen, dass sein Sohn Gaspar nicht dasselbe Schicksal erleidet. Nuestra Parte de Noche ist, würde ich sagen, kein Genre-Roman, also kein, nicht ausschließlich ein Horror-Roman. Vielmehr verbindet das Buch eine düstere Familiensage, eine komplizierte Vater-Sohn-Geschichte und, ausgehend von der Figur des Gaspar, einen Entwicklungsroman mit Elementen der Horrorliteratur. Und all das wird eingebettet in über 3 Jahrzehnte argentinischer Geschichte. Der Horror zieht sich also nicht von der ersten bis zur letzten Seite kontinuierlich durch. An jenen Stellen im Buch, an denen der Horror aber dann präsent wird, wird er das dafür umso eindrücklicher und auch verstörender. Ja, und einen der schaurigen Höhepunkte des Buches, eigentlich ist es nur ein Ausschnitt dieses Höhepunktes, habe ich für unser Podcastgespräch ausgewählt. Der ist dem ersten der 6 Teile des Romans entnommen, konkret jener Stelle, an der wir der Öffnung des Portals durch den Orden beiwohnen, die im Rahmen einer grausamen Zeremonie stattfindet. La oscuridad crecía primero alrededor de Juan, como si fuera vapor desprendiéndose de su cuerpo, y de repente se alejaba en todas direcciones y se hacía enorme y líquida, lustrosa más bien. Era el momento del sacrificio, Mercedes lo precedía. Los que eran entregados a la oscuridad estaban con los ojos vendados, las manos atadas, daban tropezones. Drogados y ciegos no tenían idea de a qué se enfrentaban, quizá esperaban dolor. Tali vio a un hombre joven, muy delgado, completamente desnudo. Lloraba, estaba más despierto que los demás, le temblaban los labios. «¿Dónde nos llevan?», gritaba, pero sus gritos quedaban ahogados por el jadear de la oscuridad y el murmullo de los demás. Mercedes no debía hacer mucho. La oscuridad tenía hambre y nunca rechazaba lo que le era ofrecido. Los que fueron entregados a la oscuridad desaparecieron de un solo bocado. Der erste Teil des Romans spielt 1981, also inmitten der Jahre der Militärdiktatur in Argentinien. Dies führt uns auch gleich zur gesellschaftspolitischen Dimension dieses Romans, die in der Horrorliteratur von Enriquez und auch von anderen zeitgenössischen lateinamerikanischen Autorinnen, wie wir ja bereits besprochen haben, nicht wegzudenken ist. Nicht nur, dass die Handlung während der Militärdiktatur spielt und die Ordensmitglieder mit dem Regime sympathisieren, nein, der Orden ist sozusagen der verlängerte Arm der Militärjunta und hilft tatkräftig mit, Regimegegner und andere Personen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden zu lassen, wie ja im Zitat erwähnt wird. Stichwort Desaparecidos. Dieses und andere Grausamkeiten, die während der Zeit der Militärdiktatur begangen wurden, arbeitet Enriquez in ihrer Literatur immer wieder auf die unterschiedlichsten Arten auf, wofür sie, ebenso wie andere Autorinnen, sich teilweise eines übernatürlichen Horrors bedient, aber wie gesagt nicht ausschließlich. In einem Interview sagte sie einmal, das Streben nach Macht, auch politischer, sei für sie wie düsterste Magie. Und aus diesem Grund hätte sie diesen okkulten Orden und die formlose Gottheit der Oscuridad ins Leben gerufen. Das hätte sie gar nicht gemusst, weil die Militärdiktatur bereits Horror genug gewesen sei. Sie wollte das Ganze aber nochmals auf ein anderes Niveau, auf eine andere Dimension heben, indem sie zusätzlich einen übernatürlichen Aspekt, der dann sozusagen über das konkrete Machtstreben der Militärjunta hinausgeht und generell das Streben nach Macht, egal ob politischer oder anderer, egal in welchem Kontext, egal in welchem Land, egal von welcher politischen Seite aus, immer sozusagen düsterste Magie sei in ihren Augen.
Und das dann irgendwie bildlich ja auch sehr veranschaulicht, oder wenn du, also wie du jetzt erwähnt hast, wenn da so von einer großen Dunkelheit die Rede ist, man sich dann irgendwie was vorstellen kann, bildlich, also natürlich gibt es so Bilder des Schreckens und Horrors aus einer konkreten Perspektive vielleicht heraus, aber vielleicht auch so dieses, man weiß gar nicht, was da alles noch passiert ist und das verschluckt sozusagen, also das assoziiere ich zumindest damit, diese große Dunkelheit, die so ein Grauen ist, aber gleichzeitig auch irgendwie ein Mysterium und man weiß nicht so ganz genau, was dann noch alles passiert ist oder passieren wird, auch wenn man es jetzt irgendwie auf Gegenwärtiges umdenkt, was ja sehr spannend ist auf jeden Fall.
Ja, ganz genau, Judith, ganz genau so ist es. Also das hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Es ist genau das, auch das Greifbarmachen, irgendwie das Sichtbarmachen und trotzdem im Wagen belassen, weil es ist natürlich etwas Konkretes, da diese Rituale des Ordens. Aber was genau geschieht, wie genau man sich diese Oscuridad vorzustellen hat, was mit diesen Leuten passiert, sie verschwinden einfach von der Bildfläche. Also das dient ihr, so könnte man sagen, als Metapher für das Verschwinden der Leute während des realen politischen Schreckens, eben der Jahre der Militärdiktatur. Das wird hier nochmals in einer anderen Art und Weise, in einer ja, bildhafteren, metaphorischen Weise verdeutlicht, ganz genau.
Ja, sehr spannend. Ich sehe gerade, dass wir bei der, also mit der Zeit schon gegen das Ende zugehen. Es vergeht immer so schnell bei den Podcasts. Aber ich würde es vielleicht noch abschließend kurz dir eine Frage stellen, weil du am Anfang erwähnt hattest, dass es eben noch nicht wahnsinnig viel Forschungsliteratur zu dieser Thematik gibt. Und mich würde jetzt interessieren, wie ist eben so der aktuelle Forschungsstand und vor allem aber auch, was sind so deine Forschungsfragen, genau, mit denen du dich eben dann in deiner Habilitation auseinandersetzen wirst. Vielleicht willst du da noch ganz kurz ein paar Worte dazu sagen.
Ja, natürlich, sehr gerne. Also ich stehe zwar zurzeit auch noch ziemlich am Anfang meiner wissenschaftlichen Erkenntnis, sage ich jetzt mal. Die Habilitationsschrift steckt noch in den Kinderschuhen. Aber ich habe mir natürlich bereits einen Überblick verschafft, sowohl über die Werke selbst als auch über den Forschungsstand. Und da ist erfreulicherweise festzustellen, dass diese Literatur auch immer mehr Eingang findet, also nicht nur gelesen wird von Leserinnen und Lesern außerhalb des akademischen Raumes, sondern auch von unter anderem eben Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern. Und dabei ist mir aufgefallen, dass bisher in erster Linie Aufsätze sind, nur vereinzelt Sammelbände, also Aufsätze dann in einem Sammelband vereint, aber noch keine größeren, umfassenderen Studien. Und genau in diese Richtung versuche ich mich zu bewegen mit der Habilitationsschrift. Diese einzelnen Aufsätze behandeln dabei auch schon recht viel Thematiken, auch all das, worüber wir heute so gesprochen haben, also eben welche Themen, welche Art von Horror sich diese Autorinnen bedienen und welche realpolitischen oder realgesellschaftlichen Konnex es da gibt. Und von diesem Ansatz oder von diesem Thema werde auch ich nicht ganz wegkommen mit meiner Habilitationsschrift. Ich muss mir natürlich überlegen, wie ich das Ganze sinnvollerweise in einer umfassenderen Forschungsarbeit behandeln kann, welche Werke ich auswähle und wie viele und aus welchen Ländern. Und da muss ich natürlich mit einem realistischen Blick drauf schauen. Ich habe für diese Arbeit ein paar Jahre zur Verfügung. Und das Ganze soll am Ende ja ein homogenes Ganzes ergeben. Insofern bin ich dazu übergegangen, mich auf ein sehr produktives Land in dieser Hinsicht zu konzentrieren oder den Fokus darauf zu legen. Und da wären wir wieder bei Mariana Enriquez, nämlich auf argentinische Autorinnen, die in ihren Werken klassische Schauer- und moderne Horrorliteratur zum Einsatz bringen. Wobei ich mir im Kern ja mehrere Fragen stellen würde, die ich jetzt nur so grob umreißen kann, weil die natürlich noch nicht konkret ausformuliert sind. Aber von Interesse wäre sicherlich zunächst einmal, welche Themen werden nun in den von mir konkret analysierten Werken behandelt? Welche Art von Horror wird dafür eingesetzt? Inwiefern wird er das? Und wofür konkret? Oder anders gefragt, was kann durch den Einsatz von Horror anders oder besser zum Ausdruck gebracht werden als durch einen, ich sag mal, realistischen Sozialroman? Und eine weitere Fragestellung, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist die, welche konkreten Gewaltformen zum Einsatz kommen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Gewalt. Die Gewaltforschung ist in der Hinsicht ja bereits sehr ausdifferenziert. Und so kann man beispielsweise zwischen konkreter psychischer und oder physischer Gewalt von struktureller Gewalt unterscheiden. Daneben gibt es Gewaltformen wie die epistemische oder auch die kommunikative, sprachliche Gewalt. Und schließlich würde ich mich auch noch gerne mit der Frage beschäftigen, welche Formen der Gewalt in diesen Romanen argentinischer Autorinnen konkret zum Einsatz kommen. Mariana Enriquez hat in einem Interview einmal Folgendes gesagt. Die Geschichte Lateinamerikas ist ja eine einzige Horrorgeschichte. Alle Autorinnen meiner Generation wurden in eine Diktatur hineingeboren oder sind inmitten von Bürgerkriegen aufgewachsen. Die Zeichen der Gewalt müssen in der Literatur auftauchen. Sie hat das auf Deutsch gesagt, weil das in einer deutschsprachigen Tageszeitung dann wiedergegeben wurde. Sie wird das natürlich auf Spanisch formuliert haben, aber nur damit geklärt ist, warum ich das hier auf Deutsch zitiere. Nun, und dieser letzte Satz bringt uns wieder zu meiner Fragestellung, also die Zeichen der Gewalt müssen in der Literatur auftauchen. Welche Gewalt präsentiert sich uns konkret in diesen Werken?
Ja, sehr spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall dann, auch wie du meintest, wenn es noch ein paar Jahre dauern wird, aber dann irgendwann diese Habilitationsschrift zu lesen. Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr großen und sehr spannenden Vorhaben. Genau, und du hast jetzt eben erwähnt, dass du dich vor allem auf Argentinien beschränkst in deinem Forschungsvorhaben, hast aber, also eben auch, weil es der Begriff so nicht homogen verwendet werden kann, wie du eben am Anfang erwähnt hast, aber gleichzeitig auch irgendwie schon, und dass es da halt in ganz Lateinamerika immer mehr SchriftstellerInnen gibt, die sich eben mit diesen Themen und Motiven auseinandersetzen, mit diesen Motiven des Horrors und der Schauerliteratur. Und genau, vielleicht willst du abschließend noch ein paar Werke empfehlen oder Namen nennen von AutorInnen, die du empfehlen kannst, die man auch diesem Genre zuordnet.
Oh, die ich empfehlen kann. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil das hängt natürlich ganz vom jeweiligen Geschmack der Leserin oder des Lesers ab. Also ich sage mal, bei den ganzen Autorinnen, die uns da so begegnen, wenn wir allein mal nach dem Sammelbegriff Nuevo Gótico Latinoamericano suchen, da ist für jeden und jede was dabei. Da will ich jetzt eigentlich nur einen Namen nennen. Und nicht, weil ich diese Autorin besonders empfehlen würde, sondern um ganz am Ende noch kurz zu erklären, warum es überhaupt Latinoamericano heißt, weil wir haben ja bis jetzt eigentlich nur über hispanoamerikanische Autorinnen größtenteils gesprochen. Es gibt aber auch eine brasilianische Autorin, was dann rechtfertigt, dass dieser Sammelbegriff tatsächlich Latinoamericano lauten würde. Und das ist Ana Paula Maia mit ihrem Roman Enterre Seus Mortus. Das ist ein eher kürzerer Roman, der bis jetzt noch nicht in deutscher Übersetzung vorliegt, aber in englischer. Und wie gesagt, diesen Namen wollte ich nur erwähnt haben, weil der eher weniger auf einschlägigen Internetseiten angeführt wird, aber hier genauso gut in eine Reihe mit den anderen, mit den hispanoamerikanischen Autorinnen gestellt werden kann. Und wie gesagt, da will ich gar keine konkreten Namen nennen. Da will ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in keine Richtung lenken. Es sei nur gesagt, man findet Autorinnen von Mexiko bis in den Cono Sur in so gut wie allen lateinamerikanischen Ländern mindestens ein Werk, einen Namen einer Autorin. Und für welchen sich die Leute dann entscheiden, das will ich ihnen selbst überlassen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Oliver. Ich glaube, das ist jetzt ein schöner runder Schluss für deine Zeit und für das wirklich sehr spannende Interview. Und genau.
Danke dir, Judith, für deine Zeit und die Möglichkeit, bei diesem tollen Podcast mitwirken zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Das war's für heute auch dann schon wieder von Fabulari. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüss!